Teil 2 von 6 unseres Sommer-Specials zu Kreislaufwirtschaft und Marketing. Heute mit einem Blick in die Praxis und einer traditionsreichen Marke, die sich auf mehreren Dimensionen mit Kreisläufen beschäftigt. Viel Spaß und Sinn!
Bam, Bock auf morgen!
Hallihallo zum Bam Bock auf Morgen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam Bock auf Morgen. Ja, ich begrüße euch zum zweiten Teil dieses Sommer-Specials rund um Kreislaufwirtschaft und Marketing. Wir wollen damit nicht unbedingt die ganze Kreislaufwirtschaft erklären, sondern 6 Impulse darüber zu geben, wie sich Marketing und Kreislaufwirtschaft vielleicht ein bisschen besser verbinden lassen. Das Ganze landet auch bei unserem Bam Bock auf Morgen Festival am 25.09. in Berlin. Da haben wir alle dieser 6 Gäste dieses Deep Dives hier, dieses Sommer-Specials, nochmal am Start. Heute der erste Blick in die Praxis. Alles Wasser oder was? So oder so ähnlich könnte das Motto von Hans Grohe sein. Traditionsreiches deutsches Unternehmen rund um, ja, ihr kennt bestimmt alle die Duschköpfe. Steffen Ehrath ist Head of Sustainability und Innovation und führt uns in die Welt der Kreisläufe von Hans Grohe rund um Wasser und Materialien. Los geht's mit dieser Episode.
Die Kreislaufwirtschaft und das Marketing genauer betrachtet, macht das wirklich Sinn? Ein paar Ideen für dich auf der Aufteil. Oh, und die 6. Mal im Sommer bei BAM. Bock auf Morgen.
Ich bin Steffen Ehrath und ich mache bei Hans Grohe das Thema Nachhaltigkeit und Innovation und bringe die zwei Felder zusammen. Das heißt, wir innovieren für Nachhaltigkeit und wir sehen Nachhaltigkeit als Innovationssuchfeld.
Als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben, erstmal danke Steffen, dass du dabei bist. Als wir zum ersten Mal kennengelernt haben, ich tatsächlich deine Jobtitel gelesen hatte, dachte mir, jau, die machen es richtig. Sie bringen Nachhaltigkeit mit Innovation zusammen. Das ist direkt schon das Reframing des Begriffs Nachhaltigkeit im Jobtitel, wo der doch immer mit Verbot, Verzicht und Verteuerung gleichgesetzt wird. Auf einmal kommt jemand und bringt das mit Innovation einher. Das lebt ja auch bei Hans Grohe.
Ja, das liegt in der Natur der Sache, weil zum Schluss geht es bei uns um Wassererlebnisse und Wasser ist halt ein sehr natürliches Element, eine sehr natürliche Verbindung und wir brauchen einfach eine nachhaltige Wertschätzung von dem Element, damit wir Duschvergnügen und auch Trinkwasser zukünftig unseren Kunden anbieten können. Deswegen innovieren wir immer schon seit Bestehen der Firma in dem Kontext Nachhaltigkeit.
Ja, das bringt mich tatsächlich auch direkt zur ersten Frage. Was ist eigentlich euer Verständnis von Kreislaufwirtschaft bei Hans Grohe? Ist doch ein großes Feld. Wie definiert ihr das für euch?
Ja, gerade der größte Kreislauf, der für uns der wichtigste überhaupt ist, eigentlich für uns alle Menschen, ist der Wasserkreislauf. Und deswegen ist hier die Definition der Kreislaufwirtschaft bei uns ein bisschen anders, wie vielleicht bei anderen Industrieunternehmen. In erster Linie schauen wir, dass der Wasserkreislauf gut funktioniert. Und wir haben da wirklich ein Problem, weil es gibt eine Wasserkrise, es gibt 40% weniger Angebot an Wasser wie Nachfrage bis 2030. Deswegen müssen wir echt schauen, dass wir die Wasserkreisläufe schützen. Und das kannst du halt daheim tun, im Badezimmer, in der Dusche, sehr respektvoll mit dem Wasser umzugehen und trotzdem noch sauber zu werden. Und es geht ja mittlerweile um weit mehr wie nur um körperliche Hygiene. Bei uns geht es um mentale Hygiene. Das heißt, du duschst, um abzuschalten, zu entspannen, aufzustehen, zu relaxen. Und deswegen müssen wir sehr, sehr sorgsam mit dem Thema Reduktion von Wasserverbrauch umgehen, weil wir auf der anderen Seite halt auch einen großen Mehrwert liefern. Also das ist unser ursprünglicher Begriff von Kreislaufwirtschaft. Und wir sind im System. Natürlich arbeiten wir auch an Technologien, das haben wir vor 15, 20 Jahren eingeführt, das Wasser im Haus wieder aufzubereiten und für die Toilettenspülung, für den Garten, für die Waschmaschine zu verwenden. Es ist schwierig, weil es sich noch nicht rechnet und die Gesellschaft noch nicht bereit war dafür, aber die Themen werden immer drängender. Also so kannst du dann praktisch nicht unbedingt immer nur Wasser sparen, indem du kürzer duschst oder weniger duschst oder mit weniger Wasser duschst, sondern dass du systemisch dran gehst. Und systemisch heißt auch, das Wasser weniger zu verschmutzen. Das läuft ja immer auch durch unsere Materialien durch. Und da haben wir auch eine Verantwortung gegenüber dem Wasser, dass das auf jeden Fall nicht im Prinzip verschmutzter aus dem Haus theoretisch rausgeht, wie es reinkommt. Ist eine schwierige Geschichte, das hinzubekommen, aber da gibt es ganz, ganz viele Stellhebel für uns in Richtung Materialität, wie wir da einen positiven Beitrag zu Wasserkreisläufen leisten können. Und das zweite Thema ist halt klassisch, das ist halt die Materialkreisläufe und wir verkaufen ja auch Millionen von Brausen und Armaturen jedes Jahr und sehen auch, dass die Ressourcen knapper werden. Und wenn halt das Messing aus Chile kommt, das Kupfer und das Zink, dann ist es halt auf Dauer vielleicht auch immer schwieriger, das zu bekommen. Es wird teurer oder geht vielleicht sogar zu Neige. Deswegen schauen wir schon, ob wir nicht Materialkreisläufe auch schließen können und im Prinzip der Abfall von der Bauwirtschaft wiederverwenden können. Das ist aber für uns ganz, ganz schwierig, weil bei dem Thema Wasser geht es halt um Gesundheit. Da gibt es halt sehr, sehr hohe Standards. Und deswegen ist dieses Post-Consumer-Recycling-Material für uns echt schwierig, im Wasserkreislauf einzusetzen, weil die Gesetzeslage da sehr streng ist. Aber wir haben wirklich tolle Projekte und Konzepte jetzt entwickelt, wie man Post-Industrial Abfälle wiederverwenden können. Das heißt, aus alten Handbrausen, aus unserer Produktion, der Ausschuss, damit wir eine hohe Qualität haben, die können wir praktisch so wieder aufbereiten, dass wir neue Handbrause draus machen.
Bam, Bock auf morgen!
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle unterbrechen wir das laufende Programm für einen kurzen Infoblock. R3 BAM3, unsere bezaubernde KI-Assistenz, hat sich ein paar Gedanken nochmal zu diesen Kreisläufen gemacht. Natürliche und technologische Kreisläufe. Warum? Es ist so wichtig zu verstehen, dass Evolution nur über gelingende Kreisläufe funktionieren kann.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein paar Worte zu Kreisläufen generell. Auf unserer Erde gibt es zwei Hauptarten von Kreisläufen. Natürliche und technologische Kreisläufe. Beginnen wir mit den natürlichen Kreisläufen. Diese umfassen unter anderem den Wasserkreislauf, bei dem Wasser verdunstet, als Regen niederfällt und zurück in die Meere und Seen fließt. Ebenso der Kohlenstoffkreislauf, bei dem Kohlendioxid von Pflanzen aufgenommen und Sauerstoff freigesetzt wird. Diese Prozesse sind entscheidend für das Leben und zeigen, wie die Natur Abfall vermeidet und Ressourcen effizient nutzt. Auf der anderen Seite haben wir die technologischen Kreisläufe. Hierbei geht es um das Recycling und die Wiederverwendung von Materialien wie Metallen, Kunststoffen und Elektronik. Warum ist es wichtig, diese beiden Kreisläufe zusammenzudenken? Die Antwort liegt in der Nachhaltigkeit. Natürliche Kreisläufe haben uns gezeigt, wie Abfall vermieden und Ressourcen effizient genutzt werden können. Wenn wir diese Prinzipien in unsere technologischen Prozesse integrieren, können wir umweltfreundlichere und nachhaltigere Lösungen entwickeln. Und what's in it für das Marketing? Nun, ganz einfach gesprochen. Produkte im Kreislauf kann bedeutet, dass auch Kundenbeziehungen im Kreislauf sind. Das heißt, dass wir bei entsprechenden Produkten immer wieder die Möglichkeit bekommen können, als Marke in Berührung mit unseren Kunden zu bleiben. Ein zirkulärer Reason to Talk sozusagen. Aber dazu an anderer Stelle nochmal mehr.
Wie viel, also jetzt von eurem Bestseller-Handbrause-Produkt sozusagen, wie viel Prozent steckt da an recycelten Materialien denn eigentlich drin und wohin wollt ihr kommen?
Also wir können jetzt mit dieser neuen Anlage bis zu 1 Million Handbrausen aus diesem Recyclingmaterial herstellen. Jetzt muss man nur schauen, die Handbrause an sich hat unterschiedliche Materialien. Und das, was verchromt ist, also dieses metallisch glänzende Element davon, das ist ein ABS-Kunststoff und den können wir bis zu 99,8% aus Recyclingmaterial herstellen. Tun das auch schon bei einzelnen Produkten, das ist die Pulsify Planet Edition, werden das aber zukünftig in immer mehr Produkte einbringen. Jetzt verkaufen wir mehr wie 1 Million Handbrausen, das heißt, wir mischen das halt zu. Wir mischen immer erst unseren recycelten ABS zu und das, was halt dann nicht reicht, das kaufen wir zu. Da nehmen wir dann aber bioattributierter ABS. Das heißt, da gehen wir dann auf Biokunststoff. Das heißt, für uns Nummer eins ist immer recycelter Kunststoff zu nutzen. Und wenn es dann nicht reicht, dann gehen wir auf Biokunststoff. Und wenn es geht, würden wir komplett auf fossile Kunststoffe verzichten. Geht aber nicht in den wasserführenden Teilen. Also die Brause innen drin, da wo das Wasser durchgeht, da braucht man ganz speziellen Kunststoff, der eine Trinkwasserzulassung hat. Und da geht Recycling Stand heute nicht.
Okay, und da, was ist da der aktuelle Stand quasi jetzt auch der Forschung, der Innovation? Lassen sich da andere Stoffe finden? Gibt es da einen Outlook für?
Ich glaube, da müssen wir gemeinsam nochmal über die Trinkwassergeschichte reden, die Trinkwasserverordnung. Also die ist ja extrem streng. Also nur mal ein Beispiel, würde ich den Kunststoff einer Coca-Cola-Flasche oder Fanta-Flasche oder wie auch immer nutzen und eine Handbrause draus machen, würde ich höchstwahrscheinlich keine Zulassung kriegen für das Produkt, weil Trinkwasser und Lebensmittel zwei unterschiedliche Standards sind. Und abgefülltes Wasser ist eben ein Lebensmittel und Trinkwasser ist halt eben Trinkwasser. Und bei uns ist momentan so, dass aus einer Dusche Trinkwasser herauskommen muss. Und da fragt man sich so, muss das so sein? Also, dass aus einer Küchenarmatur Trinkwasser rauskommt, absolut verständlich. Sogar, dass aus einer Badarmatur Trinkwasser rauskommt, auch verständlich, wenn ich die Zähne damit putze. Aber aus einer Dusche weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Da wird es auch Regenwasser theoretisch tun. Ich soll nicht krank werden, aber ich trinke es ja im Normalfall nicht. Also Badewasserqualität wird mir da reichen oder Lebensmittelqualität. Also ich denke, dass wenn ich eine Sprudelflasche und ich trinke da draus und man sagt, das sei unbedenklich, dann kann doch die Dusche aus meiner Sicht ja auch so sein. Und dann könnte ich ganz andere Materialien innen drin einsetzen. Also manchmal gut gemeint, man möchte natürlich die Gesundheit der Konsumenten schützen, führt dann aber bei der Nachhaltigkeit zu Restriktionen und verhindert teilweise die Innovation.
Ein weites Verständnis von Kreislaufwirtschaft kann sich auch im Geschäftsmodell niederschlagen. Also ich sag mal, die Brause, den Duschkopf mieten, statt ihn zu kaufen. Habt ihr solche Gedanken bereits? Macht das Sinn in diesem Sektor, über Mietprodukte nachzudenken?
Also generell wird es enorm viel Sinn machen. Also angenommen, wir würden es schaffen, dass der Markt es akzeptiert, dass du praktisch Duschvergnügen kaufst und nicht die Dusche, würden wir die Produkte ganz anders gestalten können. Du würdest es so optimieren gestalterisch, dass du, wenn du sie zurücknimmst, mit minimalem Aufwand wieder so aufbereitest, dass du sie wieder in den Kreislauf reinbringst. Die Realität ist halt so, dass die Dusche halt nur ein kleines Element vom gesamten Badezimmer ist. Und wenn du jetzt anfängst, die Dusche zu mieten, dann musst du überlegen, muss ich jetzt den Spiegel auch mieten und den Handtuchhalter und das Badschränkchen. Und das wird dann sehr kleinteilig. Und das ist die Schwierigkeit, deswegen setzt sich das momentan noch nicht so durch. Aber wir arbeiten da dran und wir brauchen natürlich irgendwie einen Markt, einen Kunde, der da mit uns diese Reise geht. Wir wären bereit dafür. Aber es ist wirklich de facto, ich habe noch nicht viele Badezimmer gesehen, wo nur vermietet sind. Hat auch wieder ein bisschen was damit zu tun. Jetzt wird es wieder ein bisschen rechtlich. Es ist ja auch, wenn es fest verbaut ist, findet praktisch ein Eigentumsübergang statt. Und bei Mieten ist ja eigentlich so, dass es dir gehört. Und das ist so ein bisschen die Frage. Also würdest du dann ein Badezimmer wieder rausreißen, wenn die Miete nicht bezahlt wird?
Ich habe mir abgewöhnt, immer von mir auf andere so zu schließen. Ne? So, aber ich könnte mir schon vorstellen, gerade bei den Duschköpfen, ich lebe in Köln, das Wasser ist sehr kalkhaltig. Ne? So, und wenn es immer darum geht, natürlich ein gutes Duschvergnügen zu haben mit einem effizienten Wassereinsatz und da immer auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein, why not? Dementsprechend ist die Abnutzung vermutlich dort auch deutlich höher als beim Spiegel.
Genau. Jetzt zum Glück halten unsere Produkte echt lang und das ist auch gut so. Die halten 15 bis 20 Jahre. Und es ist wirklich so, dass jetzt die alten Produkte, die wir jetzt austauschen, auch noch so wasserverschwenderisch waren oder die, sagen wir so, die Technologie war halt vor 20 Jahren noch nicht da, wo sie heute ist, dass sich das wirklich sogar rechnet, die Handbrause wegzuschmeißen, eine neue zu kaufen, weil der Wasserspareffekt eine enorme Auswirkung auf die Umwelt hat. Zum ersten das Wassersparen an sich. Wir haben gesagt, wir haben eine Wasserkrise. Aber zweiten vor allem auch das Warmwassersparen. Also eine Minute warm zu duschen verbraucht so viel Energie, wie mit einem Tesla auf der Autobahn zu fahren. Und dann haben wir 60%, 70%, 80% unserer Heizenergie ist immer noch fossil. Das heißt, wir haben mal so eine Amortisationsrechnung gemacht. Wenn du eine normale Brause hast mit 16 bis 17 Liter pro Minute, und du tauschst die aus mit einer Wassersparbrause, einer Energiesparbrause mit 6-7 Liter pro Minute, dann ist nach einem Duschvorgang praktisch der CO2-Impact so groß, dass die Produktionsphase der Brause amortisiert wird. Das heißt, die 2 Kilogramm CO2, die entstehen während der Produktion und Entsorgungsphase, sind dann praktisch durch diesen Warmwassereinspareffekt amortisiert. Nach einem Duschvorgang. Und jetzt duschst du ja wahrscheinlich jeden zweiten Tag und dann sind vielleicht noch 3-4 Leute im Badezimmer mit einer Familie, dann rechnet sich das ungemein. Und das ist dann manchmal, wo man so denkt, ach, ich soll doch die alten Brausen nicht wegwerfen, das ist doch auch nicht nachhaltig. Ich glaube, wenn du mal die Fakten sauber auf dem Tisch präsentiert hast und du siehst, 2 Kilogramm entstehen CO2 in der Produktion, Entsorgungsphase, aber 2000 Kilogramm während der Nutzungsphase, dann ist klar, dass für uns der größere Hebel ist, erstmal wassereffiziente Technologien zu entwickeln und die wirklich auch in den Markt einzuführen, so viel wie nur möglich, weil das tut der Umwelt gut. Dann sollten wir uns aber überlegen, was passiert mit diesen alten Brausen? Und da ist dann schon die Frage, macht es Sinn, dass Hans Grohe die Brausen zurücknimmt? Oder gibt es andere Kreisläufe? Also wenn wir jetzt wiederum, wir verkaufen unsere Brausen in über 150 Ländern dieser Welt und wenn jetzt natürlich in Südafrika eine Brause ausgebaut wird, dann wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen, die nach Schilddach zurückzuschicken, damit sind wir wieder zerschreddern und ein neues Produkt machen und wieder nach Südafrika. da gibt's ja dann systemisch auch Kreisläufe vor Ort. Mit Metallen ist es schon richtig gut. Also bei Armaturen sehen wir das schon. Und da muss man auch mal ein Lob aussprechen an unsere Installateure. Also wenn du dein Bad neu baust, dann reißen die alten Armaturen raus und bringen das schon zum Schrotthändler. Und da gibt's bei Metalle echt schon richtig gute Kreislaufsysteme, so dass es dafür Hans Grohe momentan gar nicht notwendig ist, jetzt da zum zweiten Remondis zu werden, sondern du sagst, hey, da gibt's schon funktionierende Kreislaufsysteme. Das passt. Bei Kunststoffen ist echt noch ein Ticken schwieriger.
Da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, nämlich mit den kniffligsten Herausforderungen, gerade auch vielleicht in der Kommunikation. Ne? Wir sind ja jetzt ja auch nochmal Marketing-Podcast und da machst du als Nachhaltigkeitsverantwortlicher, Innovationsverantwortlicher ja auch deine Erfahrungen mit. Was sind denn deiner Erfahrung nach da die Herausforderungen, deren ihr euch begegnet, auch in der Kommunikation, so nach innen und nach außen?
Ja, Nachhaltigkeit ist eigentlich nicht einfach. Und auf der anderen Seite sage mal, es ist eigentlich nur die radikale und konsequente Anwendung des gesunden Menschenverstandes. Das geht aber nur, wenn du diese Zusammenhänge verstehst. Wenn du genau weißt, was ist wesentlich und genau weißt, okay, was sind Rebound-Effekte, die passieren. Es geht sehr, sehr viel am Anfang um Aufklärung. Also wir müssen einfach mal erzählen, was bedeutet Nachhaltigkeit im Kontext Hans Grohe. Weil das kann was anderes sein wie Nachhaltigkeit im Kontext VD oder für einen Lebensmittelhersteller. Ich glaube, das ist so laut CSRD die Wesentlichkeitsanalyse. Die macht halt sehr, sehr viel Sinn. Was sind so die wesentlichen Elemente, die ich beeinflussen kann und wie hängen die miteinander zusammen? Und es kann manchmal sein, dass man ein Problem löst, ein Nachhaltigkeitsproblem, und es gibt einen Negativeffekt auf der anderen Seite. Man sollte halt nur gucken, dass es insgesamt nachhaltiger wird. Und das klar und deutlich rüberzubringen, das müssen wir nach innen und nach außen, weil wir natürlich unsere Produkte ja nicht alleine verkaufen. Also wir müssen den Konsumenten aufschlauen, den Installateur, den Großhändler, die Politik, weil das Ganze ist ja noch reguliert. Also das ist unsere große, große Aufgabe. Und gemeinsam mit der Industrie praktisch die richtigen Themenschwerpunkte setzen. Und für uns ist halt Nummer 1 Wasser, Nummer 2 Klima, durch das Warmwasser hauptsächlich, und Nummer 3 Kreislaufwirtschaft. Das sind so die 3 Themen, wo ich sage, okay, da können wir wirklich was bewegen. Und die anderen Themen, da machen wir auch mit, da haben wir halt eine Fast-Follower-Strategie. Wenn eine andere Industrie tolle Reifen entwickelt, ohne Mikroplastikabrieb, ja klar, nehmen wir die auf unsere LKWs drauf. Aber da gehen wir jetzt natürlich nicht in die Pionierarbeit, sondern unsere Pionierleistung ist wirklich Wasser, Klima, Kreislaufwirtschaft.
Und die Herausforderungen, auf die ich da anfangs nochmal eingegangen bin, wo sind so die größten Störer? Was sind so die Blöcke, die man da aus dem Weg schaffen darf?
Es ist halt, du weißt es, wie es ist mit der Aufmerksamkeitsspanne. Theoretisch hast du 3 Sekunden Zeit, das Thema zu erklären. So, wie schaffst du das, dass du das wirklich durchdringst? Also wie kriegst du das snackbar rüber, sodass ich es genau verstehe?
Auch in der internen Kommunikation, das, was dich ja wahrscheinlich auch mehr beschäftigt tatsächlich, auch Innovationsthemen nach innen zu verbreitern und Leute mit auf den Weg zu nehmen, ist das auch so?
Ja, genau. Du brauchst ein Verständnis. Also es soll ja nicht populistisch werden und es soll ja auch nicht so eine Moralapostelgeschichte und so, hey, die Welt geht unter, wir müssen das machen. Auch nicht über Krisen kommunizieren. Das resoniert nicht. Also man stumpft denn ja irgendwann ab und sagt, jetzt hör mal auf mit der Wasserkrise, wir haben es jetzt kapiert. Lösungen. Also du brauchst eigentlich, und das ist aus meiner Sicht der beste Ansatz, schöne Lösungen zeigen, Best Practices zeigen, die resonieren, auch gestalterisch richtig schick sind. Also wir haben so eine Green Vision zum Beispiel entwickelt und haben nicht nur gesagt, wir müssen 90% Wasser sparen, Energie sparen und CO2 sparen und Materialität sparen, sondern wir haben gesagt, hey, guck mal, das ist ein Badezimmer, sieht ziemlich schick aus und du kannst trotzdem, also so indirekt, das geht um Wellbeing immer noch, das sieht schön aus, da fühle ich mich wohl, ich kann entspannen, ich werde sauber und dann so. Und apropos, das ist, wir nennen das in touch with the planet, also das schont die Ressourcen. Und ich würde es manchmal nicht als die Hauptbotschaft oben drüber, sondern so unterschwellig. Der emotionale Kunde kriege man halt über visuelle Reize oder über Ausprobieren, stehe mal drunter unter den Duschstrahl, fühlt sich super an. Und danach erst das rationale Argument liefern und sagen, ey, das sind gerade 50% weniger Wasser. Du sparst da 300 € pro Jahr. Dann finde ich, kriegst du da viel mehr Relevanz und Resonanz im Markt erzeugt, als immer über diese Krise und wir müssen doch und ihr solltet und die Leute zu gängeln, das funktioniert meist nicht so gut.
Ja, Steffen, du bist bei unserem Festival Deep Dive. Warum läuft es nicht rund mit der Kreislaufwirtschaft auch mit dabei? Du repräsentierst da die Marke Hans Grohe neben Manni Meindl von VD und Iskra Wirlichkofer von Kleinanzeigen. Vor dir sitzt im Auditorium sitzt eine ganze Menge an Kommunikatoren, Marketers, Storytellern. Womöglich, welche Herausforderungen bringst du mit? Welchen Punkt möchtest du von diesen Menschen idealerweise gelöst haben?
Ja, wie man das am besten systemisch löst. Also das Thema mit der Kreislaufwirtschaft, ich glaube, es ist sehr, sehr knackig. Uns geht es ja schon mit den anderen Nachhaltigkeitsthemen so, dass du das wahrscheinlich nicht alleine lösen kannst, sondern wie schaffen wir hier Allianzen, wie gehen wir hier systemisch vor, damit wir den Wandel beschleunigen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, weil es ja manchmal außerhalb des eigenen Einflussgebietes liegt, dass sich hier was bewegt. Und wie kann man da ein Momentum aufbauen? Was sind Best Practices hier, die helfen, dass das Thema ein bisschen schneller vorangeht, weil wir wissen ja eigentlich alle, dass es ziemlich drängend ist. Und wir haben ja auch diese großen Ziele von der Politik, dass ja alles in Richtung Kreislaufwirtschaft geht. Aber so irgendwie dieser erste Rollwiderstand, den gilt es jetzt zu überwinden gemeinsam. Und ich bleibe dabei mit Best-Practice-Beispielen, die sagen, das funktioniert für Umwelt, das funktioniert, die Kunden finden es gut und das funktioniert wirtschaftlich. Wenn wir diesen Dreiklang hinkriegen, also eigentlich der Sustainability-Sweet-Spot, Triple Bottom Line, wenn wir das hinkriegen und wir zeigen, Nachhaltigkeit rechnet sich. Also wir müssen alle, also wir müssen die Nachhaltigkeitsfraktion bedienen, wir müssen die Machbarkeit, die Techniker sagen, es geht. Wir müssen aber auch die Business-Fraktion bedienen und sagen, hey, das rechnet sich. Ich glaube, dann kommt der Stein ins Rollen und dann haben wir hier echt auch eventuell eine Konjunktur und einen Wettbewerbsvorteil strategisch. Aber momentan ist schon noch zäh, wenn wir ehrlich sind, ja.
Steffen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dich dort persönlich zu treffen. Alle weiteren Infos natürlich zum Festival und zu Hans Grohe, den Nachhaltigkeitsbemühungen, sind in den Shownotes verlinkt. Danke dir, Steffen.
Danke, Frank.
Bam, Bock auf morgen!
Ja, das war Steffen Ehrhardt, Head of Sustainability and Innovation. Das vielfach angesprochene Festival, ihr kriegt in den Shownotes den Link und dort könnt ihr euch das Programm nochmal anschauen und dort könnt ihr euch natürlich auch die Tickets kaufen. Es sind noch ein paar Tickets da, groß sind wir nicht, 600 Leute insgesamt haben wir und die Tickets gehen relativ schnell weg. Also schaut mal, ob ihr vielleicht dabei sein möchtet. Uns würde es sehr freuen, ich würde euch gerne auch vor Ort begrüßen und kennenlernen. In der nächsten Episode gehen wir zu VD. Der Marketingleiter Manni Meindl steht uns Rede und Antwort, wenn es darum geht, wie VD Kreislaufwirtschaft für sich definiert und was sie konkret tun und vor allen Dingen, welchen Herausforderungen er sich noch gegenüber sieht. Bis dahin, euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.
Auf Wiedersehen.